So, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir werden jetzt die nächsten anderthalb Stunden mit dem Thema Kohleausstieg verbringen, beziehungsweise wie man diesen Kohleausstieg insbesondere aus der Braunkohle denn bewältigen kann. Ich kann es zwar nicht so gut sehen, mich würde aber trotzdem interessieren, wie sehr Sie schon in diesem Thema drin sind. Vielleicht können Sie mir einmal ein Handzeichen geben, wer von Ihnen weiß, wer oder was die Kohlekommission ist. Okay, das ist, glaube ich, als Indikator gar nicht schlecht, weil wer sich damit beschäftigt, der ist schon ziemlich tief in der Materie drin und kennt auch den ein oder anderen Fachbegriff. Da das jetzt ungefähr die Hälfte der Anwesenden war, möchte ich dann oder werde ich auf die entsprechenden Begriffe, die vielleicht nicht allen so geläufig sind, dann auch entsprechend eingehen. Wir haben ja diese Kohlekommission jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr. Das ist eine politische Einrichtung, die die Bundesregierung eingerufen hat. Die Bundesregierung ruft im Moment immer, wenn sie politische Entscheidungsschwierigkeiten hat, was ja zunehmend der Fall ist, Kommissionen ein. Da sollen dann die Stakeholder, also die Akteure, die in einem gewissen Themenfeld Interessen haben oder Interessen vertreten, das Problem lösen, indem sie halt irgendeine Art von Kompromiss finden. Und die Bundesregierung hält sich dann noch offen, ob sie sich an diesen Kompromiss hält, schaut sich das an und eventuell wird dann aus sowas irgendwann mal eine gesetzliche Initiative. So auch im Thema Kohle, weil das natürlich hochkonfliktär ist. Und ich will jetzt nun nicht den Verlauf, die genauen Inhalte und das, was eventuell in der nächsten Woche, da soll die Kohlekommission nämlich ihre Arbeit beenden, was in der nächsten Woche dann veröffentlicht wird, das möchte ich nicht vorkauen. Das können Sie dann auch in der Zeitung lesen und möglicherweise wird das ein oder andere ja auch noch umgeworfen jetzt auf den letzten Metern. Was wir bei der Begleitung dieser Kohlekommission und der Kohleausstiegsdebatte festgestellt haben, ist, dass es verdammt wenig um Energiewende ging, um Perspektiven, die die Energiewende in solchen Regionen eigentlich haben kann. Das sind ja alles Energieregionen, so nennen die sich auch teilweise. Insofern würde es ja naheliegen, dass sie dann auch mit Energie weitermachen, aber unter den neuen Bedingungen, mit neuen Technologien, mit dem, was wir eben Energiewende nennen. Und insofern haben wir einen genaueren Blick darauf geworfen. Ich mit einem sehr großen Team, ich werde gleich darauf eingehen, in welchem Rahmen das stattgefunden hat, warum es sich lohnt, diese Kohlereviere zu Energiewende-Modellregionen zu transformieren. Kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin hier an einem Institut tätig, das nennt sich Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, ein Berliner Institut, was viel auch zu Energiefragen, Klimaschutzfragen arbeitet. Dort bin ich sowohl für Ministerien des Bundes tätig, für Forschungsprojekte tätig. Wir beraten auch das Land Berlin recht intensiv. Ich bin parallel an der Lausitz, an der Brandenburgischen Technischen Universität. Das ist insofern eine sehr spannende Doppelrolle, weil ich damit sozusagen einerseits den urbanen Raum und seine Anforderungen im Kontext der Energiewende ganz gut kenne und in der Lausitz natürlich knietief in dieser Kohleausstiegsdebatte drinstecke. Und es ist für mich eine sehr schöne und privilegierte Rolle, diese beiden Sichtweisen kennenzulernen und da auch nach Brücken zu schauen, wie das möglicherweise auch alles gut zusammengehen kann. Ich will mit Ihnen erstmal so ein bisschen einführend diese Thematik Kohle in die Kohleausstiegsthematik eingleiten, weil gerade wenn einige von Ihnen nicht so sehr damit befasst haben, dann kommen immer sehr grundlegende Fragen. Das begegnet uns natürlich auch gerade in der Lausitz recht intensiv. Naturgemäß ist jemand, der sein Leben lang mit der Kohle zu tun hatte, erstmal recht skeptisch, was diese Klimawandelfrage angeht. Wenn man diesbezüglich eine gewisse Skepsis hat, dann kann man auch mit Energiewende nicht so viel anfangen. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die explizit Argumente suchen, warum das alles nicht klappt. Insofern möchte ich durchaus erstmal kurz kursorisch, weil das ist ja nicht Hauptgegenstand des Vortrags, auf diese Frage, warum eigentlich Kohleausstieg und wie kann das eigentlich grundsätzlich aussehen? Die Kohlekommission, die ich angesprochen habe, ist jetzt ein ganz wesentlicher Baustein der Kohlepolitik. Jetzt Kohleausstiegspolitik. Lange war das eine Kohleförderpolitik und das ist vielen gar nicht so klar. Deswegen möchte ich das auch noch mal kurz, also den politischen Rahmen, kurz darstellen. Und dann komme ich auf den Hauptteil, nämlich diese Frage: Was kann erneuerbarer Strom für die Reviere eigentlich bedeuten? Da gehen wir verschiedene Dinge durch. Am Ende werde ich den Blick etwas weiten auf weitere Potenziale aus den Bereichen Energiewende und Klimaschutz, kurzes Fazit ziehen und noch ein paar Hinweise geben, wo Sie sich weiter informieren können. So, kommen wir zum Thema Kohleausstieg. Warum? Da steht natürlich ganz vorne dran, aber nicht nur, das ist ganz wichtig, es gibt durchaus noch eine ganze Menge weiterer Gründe. Ein ganz klassischer ist, dass die Kohle natürlich sowieso begrenzt ist. Auch die Braunkohle in Deutschland hat nur eine begrenzte, stellt nur noch eine begrenzte Menge zur Verfügung. Das heißt, man muss sich so oder so mit der Frage beschäftigen. Aber vorne dran und deutlich dringlicher steht dieses Thema Klimawandel. Und um da mal mit dem Missverständnis aufzuräumen, dass man das ja so oder anders sehen kann, bei uns in der Wissenschaft ist die Sache ziemlich klar. Unter Fachwissenschaftlern ist diese von uns Menschen verursachte globale Erwärmung und damit der sogenannte anthropogene Klimawandel, also das, was anthropogen ist, nichts anderes als die Übersetzung für Menschen gemacht, das ist Konsens. Und was bedeutet diese globale Erwärmung und was steckt hinter dem Problem Klimawandel? Vielleicht gleich mal die Grafik dazu. Das ist die einzige Grafik, die ich dazu zeigen möchte, aber das ist schon eine entscheidende. Man sieht, wenn man die Temperaturabweichungen, die mittleren Temperaturabweichungen sich anschaut, einen ziemlich deutlichen Anstieg. Und das ist jetzt auf eine Zeitachse von 1880 bis in die Jetztzeit. Wenn Sie das ein paar Jahrhunderte weiter zurückverfolgen, haben Sie einen ähnlichen Erkenntnisgewinn. Sie sehen, dass da am Ende in den letzten Jahrzehnten die Kurve steil ansteigt. Und das ist eine Anomalie, das ist eine außergewöhnliche Entwicklung, die nicht durch ganz normale klimatische Entwicklungen, die man im Laufe der letzten Jahrtausende rückwirkend durch Messungen und Daten rekonstruieren konnte, jemals gesehen hat. Dass wir Eiszeiten und Warmzeiten und sowas hatten, alles ganz normal, das wird auch immer schön abgebildet, ist leicht nachzuvollziehen. Diesen schnellen Anstieg auf diese kurze Zeitspanne von wenigen Jahrzehnten, der ist durchaus sehr außergewöhnlich. Was damit einhergeht, ist, dass wir sowas wie großflächiges Abschmelzen von Schnee- und Eisflächen sehen, logischerweise, wenn es wärmer wird. In der Luft und in den Ozeanen passiert das. Das hat sehr viel mit dem Meeresspiegelanstieg in der Folge zu tun, den wir heute auch schon beobachten. Das sind im Grunde zwei Phänomene, die da zusammenkommen. Wenn das Meer wärmer wird, dehnt es sich mehr aus, und zwar durchaus signifikant, und eben das Abschmelzen der Schnee- und Eisflächen. Und was wir hier auch in Deutschland sehr dramatisch spüren, auch hier in Berlin, ist die Zunahme von Extremwetterereignissen. Und beides, die Zunahme als auch diese Extreme, wird ja heftiger. Sie kennen das von den Regenfällen, die wir haben, von den Hochwasserereignissen, die wir haben hier in Deutschland, auch in Berlin, Gleimtunnel-Ereignis und Ähnliches, derartige Überschwemmungen, derartige Wassermassen, die in kurzer Zeit in sehr großer Menge herunterkommen, sind ein enormer Stress für unsere Infrastrukturen. Die sind darauf gar nicht ausgelegt. Und auch das ist ein Indikator, dass das eine andere Qualität hat, als das früher der Fall war. Zu diesem Konsens noch mal kurz gezeigt, es herrscht tatsächlich unter den Klimawissenschaftlern, das wurde mal erhoben, ich habe die Quelle darunter gesetzt, von der amerikanischen Vereinigung, also selbst wenn Herr Trump zu den wenigen da unten gehört, er ist ja kein Wissenschaftler, aber den wenigen Wissenschaftlern, die das anzweifeln, eher glaubt, es sind tatsächlich 97% der Wissenschaftler, die sich mit Klimafragen befassen, das sind viele Tausend, die auf der gesamten Welt diesen Konsens sozusagen teilen. Es gibt nur wenige, die das anzweifeln, und die gehören im Regelfall zu wissenschaftlichen Einrichtungen, wo die Finanzierungsquellen auch darauf schließen lassen, warum das so ist. Die Ursache dieses Klimawandels ist auch ziemlich klar. Das wäre eine andere schöne Grafik, der Zusammenhang zwischen diesem Temperaturanstieg und dem CO2-Anstieg. Das ist ein weiterer Bestandteil dieses Konsenses. Das heißt, es ist klar, dass dieser Klimawandel hauptsächlich durch den Anstieg der Treibhausgase, durch Rodungen, also gerade wenn Regenwälder und generell Wald gerodet wird, und natürlich, das ist der größte Anteil der menschengemachten Ursache, dass wir fossile Treibstoffe verbrennen. Daher kommt dieses anthropogen ausgestoßene CO2. Und die Wissenschaftler geben so Sicherheitswahrscheinlichkeiten an in Prozent, und dass dieser Zusammenhang ist zu 95% sicher. Wenn wir eine solche Sicherheit haben bei diesem Zusammenhang, dann muss man sich eben auch mit Maßnahmen beschäftigen. Das heißt also, dass wir daraus umfangreiche Maßnahmen ableiten, hat mit dieser Sicherheit zu tun, und die sind infolgedessen auch wissenschaftlich gerechtfertigt. Das heißt, wir müssen sowohl Klimaschutz machen, aber weil wir eben auch schon diese Klimawandelphänomene haben, müssen wir auch gleichzeitig Anpassung schon vornehmen. Das heißt, Klimaanpassung ist sozusagen die Kehrseite, ist anders gesagt der siamesische Zwilling sozusagen, nicht nur Klimaschutz, der uns vor den weiteren Folgen oder vor schlimmeren Folgen bewahren soll, sondern wir müssen auch heute schon massiv in Klimaanpassung investieren. So, weil wir diese Situation so haben und weil das seit vielen Jahren diskutiert wird und die Sicherheit dieser Erkenntnisse immer weiter ansteigt, hat die Politik sich dann auch aufgemacht, entsprechende Instrumente dafür zu beschließen. Das hatten wir schon in den Jahren davor. Sie kennen vielleicht das Kyoto-Protokoll zum Beispiel als ein bedeutendes Instrument, wo noch nicht alle mitgemacht haben und wo nur Industrieländer verpflichtet wurden. 2015 kam die Weltgemeinschaft erneut zusammen mit einem langen Vorlauf, wo sehr viele Beamte im Hintergrund schon zusammengewirkt haben, damit das dann möglich wurde. Und das Übereinkommen von Paris ist insofern die Nachfolge des Kyoto-Protokolls, was nämlich ausgelaufen ist. Gleichzeitig umfasst es jetzt mittlerweile alle Staaten, und zwar tatsächlich alle Staaten, die zu den Vereinten Nationen gehören. Und insofern sind auch Entwicklungs- und Schwellenländer jetzt erstmalig in der Pflicht, in einer differenzierten, unterschiedlichen und anders gelagerten Pflicht als Industrieländer, aber sie sind auch sozusagen Akteure dieses Klimaschutzabkommens. Das heißt also, diese Vereinbarung, dieses Übereinkommen von Paris wurde von 196 Mitgliedstaaten der sogenannten Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen verabschiedet. Und das sind tatsächlich, wenn Sie mal nachschauen, wie viele Länder es auf der Erde gibt, die zu der UN gehören, das sind sie alle. Es ist dann in Kraft getreten, nachdem man diese Übereinkunft geschlossen hatte, Ende 2015, musste das in den entsprechenden nationalen Parlamenten ratifiziert werden. Und da gibt es bei so UN-Abkommen immer so einen Schlüssel. Bei den CO2-Abkommen ist das so, wenn 55% der Emissionen und der beteiligten Länder, wenn die das ratifiziert haben in ihren Parlamenten, dann tritt das in Kraft. Und das war am 4. November 2016, also so knapp ein Jahr später, war das dann der Fall. Und mittlerweile haben das tatsächlich alle Länder ratifiziert. Das heißt, dazu gehört Nordkorea, Nicaragua ist jetzt zum Schluss als eines der letzten damit eingestiegen, und selbst Syrien ist mit dabei. Sie haben es sicherlich mitbekommen, ein Land hat jetzt mittlerweile schon wieder angekündigt, auszutreten. Das ist der von mir schon angesprochene Herr Trump. Insofern ist es immer so ein bisschen falsch, von einem Land zu sprechen. Die entsprechende Regierung hat das angekündigt. Es gibt viele amerikanische Bundesstaaten, die gesagt haben, wir treten da nicht aus. Die haben einen Slogan dafür, wo sie gemeinschaftlich immer noch sich hinter Paris versammeln, indem sie sagen, we are still in, wir sind immer noch drin. Aber Herr Trump hat eben vor, dort auszusteigen. Es gibt jetzt mit dem Regierungswechsel in Brasilien einen nächsten Kandidaten ähnlicher Couleur, der auch das Gleiche angekündigt hat. Man wird sehen, wie sich das da politisch entwickelt. Also insofern, zwei von den 196 haben angekündigt, auszusteigen. Bei Herrn Trump, das vielleicht als Fußnote dazu, der kann das ankündigen, vollziehen kann das erst wenige Tage, nachdem seine aktuelle Amtszeit um ist. Das heißt, es könnte sein, wenn er dann nach der abgelaufenen Amtszeit nicht wiedergewählt würde, dass der Nachfolger das dann gar nicht umsetzt, was er sich hier vorgenommen hat. Dieses Paris-Abkommen wird dann Geltung entfalten. Das ist quasi im Vorlauf abgeschlossen, und Geltung werden diese neuen Regeln entfalten ab 2020. Insofern, der Feinschliff dieser Regeln wird gegenwärtig noch immer verhandelt. Die Regelwerke sind jetzt zuletzt in Polen stark diskutiert worden. Also das ist noch ein Stück weit im Fluss. Ab 2020 soll das dann sozusagen Gesetzeskraft entfalten. Und kurz auf wesentliche Ziele da drin. Ganz wichtig in den letzten Jahren war immer das sogenannte 2-Grad-Ziel. Und das hat man in Paris tatsächlich noch einmal ein Stück verschärft. 2 Grad bedeutete, man wollte gemeinschaftlich oder man will gemeinschaftlich es schaffen, dass der Anstieg der globalen durchschnittlichen Temperatur unterhalb von 2 Grad bleibt. Und zwar dieser Anstieg im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Das heißt, dieser anthropogene, der menschengemachte Klimawandel, der begann sozusagen mit der Industrialisierung, wo man angefangen hat, fossile Brennstoffe im großen und immer weiter steigenden Maß zu verbrennen bis heute. Und die Durchschnittstemperatur von damals, 1800 irgendwann, die Grafik vorhin war tatsächlich auch auf diesen Zeitraum ungefähr angelegt und hat dort begonnen. Man will also diese Abweichung von dieser Temperatur, die sozusagen als normal und nicht vom Menschen beeinflusst angesehen wird, die will man auf unter 2 Grad begrenzen. Jetzt klingen 2 Grad nicht sonderlich viel. Das Problem dabei ist, es ist ein Durchschnittswert. Regional haben wir deutlich höhere Abweichungen. Das heißt, 2 Grad im Durchschnitt bedeutet, dass es in einzelnen Regionen 3, 4, 5, 6 Grad wärmer sein kann. Das hängt dann auch jeweils von entsprechenden Witterungsverhältnissen ab, von dem, was dort klimatisch passiert. Das heißt also, so gewisse Klimaereignisse wie ein Monsun in Indien oder in asiatischen Regionen fällt einfach deutlich heftiger aus und die entsprechenden Schwankungen von Temperaturen sind auch heftiger. Weil bis dahin schon so viel passiert, bis zu diesen 2 Grad, die Modelle werden immer genauer, man hat ungefähr eine Vorstellung, was damit für einen Meeresspiegelanstieg zum Beispiel verbunden wäre. Das betrifft überwiegend Länder, die sich schwer daran anpassen können, das sind meistens Entwicklungsländer, die viel Einwohner an den Küsten haben, die sind davon sehr stark betroffen. Insofern ist man auf die 1,5 Grad quasi runtergegangen und hat sich tatsächlich in diesem Rahmen darauf geeinigt, dass man möglichst 1,5 Grad anpeilen möchte. Gleichzeitig steht da drin, dass diese Anpassungsfähigkeit gestärkt werden soll und es muss natürlich mit Geldströmen zu tun haben, das heißt, dort ist auch angelegt, ein Finanztransfer von den Reichen zu den ärmeren Ländern. Das sind so die wesentlichen Punkte da drin. Das heißt, das ist so der Rahmen. Wir haben den Klimawandel, der ist einigermaßen sicher und wir haben ein politisches Abkommen, was Klimaschutz und Klimaanpassung jetzt auch vorschreibt. Insofern müssen wir uns mit diesem Thema beschäftigen und Kohleausstieg ist banalerweise ein ganz wichtiges Element, um Klimaschutz überhaupt zu erreichen, weil mit der Kohle die höchsten Emissionen verbunden sind. Mit der Verbrennung von Kohle. So, jetzt gibt es aber natürlich die Akteure, die sagen, ja, wie soll denn das gehen? Wir haben so viele Kohlekraftwerke und die haben ja auch einen Sinn und Zweck. Die stabilisieren unser Stromsystem. Ein ganz wichtiges Argument. Wenn wir also die Kohlekraftwerke jetzt alle abschalten, dann gehen noch die Lichter aus. Das ist ein ähnliches Argument wie immer beim Abschalten der Atomkraftwerke. Insofern, natürlich sind damit Herausforderungen für die Stabilität der Stromversorgung verbunden. Und darauf will ich kurz eingehen. Das Entscheidende ist, niemand redet davon, dass alle Kohlekraftwerke sofort abgeschaltet werden sollen. Das heißt, es geht immer um einen planbaren Ausstieg über einen längeren Zeitraum, der dann Anpassung ermöglicht. Und über diesen Zeitraum wird natürlich gestritten. Logischerweise. Sind das ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte? Und da können Sie je nach Zeitraum oder Länge dieses Zeitraums auch unterschiedliche Akteure dann verorten. Was wir natürlich brauchen ist, wenn wir Kohlekraftwerke aus dem Netz nehmen, müssen wir entsprechend gesicherte und steuerbare Kraftwerksleistung hochfahren. Das ist ein Element, um ein Stromsystem sicher fahren zu können, um das stabil zu halten. Solche Kraftwerke werden dann nicht mehr mit Kohle befördert, sondern mit dem Brennstoff, heute noch dem fossilen Brennstoff Erdgas. Da haben wir schon mal die halbe Emission eingespart. Also die halbe Menge an CO2, weil das ungefähr die Hälfte, der Emissionsfaktor von Erdgas beträgt ungefähr die Hälfte wie der von Kohle. In Zukunft kann man dieses Gas dann ersetzen durch biogene Gase, machen wir heute schon. Biogas ist Stand der Technik sozusagen, aber in begrenzter Menge verfügbar. In Zukunft kann man synthetisches Gas herstellen. Auch da gibt es heute schon Anlagen, die das machen. Das heißt, es ist keine Technik, die erst noch erfunden werden muss. Wenngleich, es müssen die Kosten von diesen Technologien runter, was aber im Regelfall erst dann passiert, wenn das in größerem Maßstab auch gebaut, errichtet und betrieben wird. Also wir haben synthetische Gase und biogene Gase und wir werden in Zukunft immer weniger von diesen Gaskraftwerksstunden in Anspruch nehmen müssen. Und wenn wir die dann brauchen, wenn wir die einschalten, dann können wir das in Zukunft mit sogenanntem grünem Gas machen. Die Anlagen werden kleiner und sie müssen effizienter betrieben werden. Wir haben heute noch sehr viele Kraftwerke, die nur Strom erzeugen. Also Kohlekraftwerke sind oftmals früher nur für das Stromerzeugen gebaut worden und nebendran stand eins, was nur Wärme erzeugt hat. Daher kommen diese großen Schornsteine zum Beispiel bei den Stromkraftwerken. Die Braunkohlekraftwerke, wenn Sie da so Bilder im Kopf haben, sehen Sie immer diese riesen Schornsteine, wo dann sozusagen die künstlichen Wolken draus aufsteigen. Da wird die Wärme abgeführt. Das heißt, die erzeugen überwiegend Strom, die Wärme geht weg. In Zukunft müssen wir die Wärme mitnutzen. Wenn die also Wärme erzeugen, was sie beim Stromproduzieren immer haben, muss die Wärme genutzt werden, in irgendwelche Fernwärmenetze eingespeist werden. So, dass wir die Wärme für die Siedlungsversorgung oder für die Industrie benutzen können. Das nennt man dann Kraft-Wärme-Kopplung. Das hat eine deutlich höhere Effizienz und sowas wird es in Zukunft bei diesen Anlagen nur noch geben dürfen. Und diese Anlagen von heute, die sind so gebaut worden, dass sie die sogenannte Grundlast fahren. Grundlast heißt, die fahren fast das ganze Jahr über durch. Darauf sind die ausgelegt und es machte auch Sinn, als man das damalige System hatte, wo man kontinuierlichen Nachtbedarf hat. Am Tag gab es dann den höheren Verbrauchspeak und das hat man dann mit Spitzenlastkraftwerken oder mit Mittellastkraftwerken abgedeckt und darunter dieses breite Grundlastband. Das sieht heute anders aus. Je mehr Wind- und Sonnenenergie ins Netz kommt, umso mehr schwankt die Erzeugung. Und die restlichen Kraftwerke, die man steuern kann, fossile Kraftwerke, aber auch Biomassekraftwerke, in Teilen Wasserkraftwerke, alles, was man steuern kann, muss dieser schwankenden Erzeugung nachfahren, muss der nachgeführt werden. Das heißt, wir sprechen nicht mehr von Grundlast, sondern von der sogenannten Residuallast. Das heißt, das Residuum, das was übrig bleibt, wenn Strom und Wind sozusagen abgezogen werden, das muss durch die steuerbaren Kraftwerke nachgefahren werden. Und das können heutige Kohlekraftwerke nicht. Die sind zu unflexibel. Sie brauchen also flexible Kraftwerke. Gaskraftwerke können das viel besser. Und zukünftig gebaute müssen das noch besser können. Diese Kraftwerke sind aber nicht das Einzige. Wir werden in Zukunft auch viel mehr flexible Großverbraucher haben. Also viel mehr Industriebetriebe zum Beispiel, die ihre Produktion dem Stromangebot hinterher fahren können. Das passiert auch schon heute. Auch das ist keine Zukunftsmusik. Das passiert in einem geringen Umfang auch heute schon, weil man damit hervorragend Engpässe im Netz beseitigen kann. Und es gibt sehr viele Industrien, die ihre Produktionsanlagen flexibel fahren können. Teilweise auch, weil sie irgendwelche Zwischenprodukte herstellen, weil sie Lagerkapazitäten haben. Das ist machbar und das ist noch deutlich ausweitbar. Also steuerbare Verbraucher werden in Zukunft auch eine Rolle spielen, um das System sicher zu halten. Und dann kommen natürlich Speicher, klassischerweise Batterien, aber wir kommen nachher noch zu einem Punkt, synthetische, strombasierte Produkte sind auch eine Art Speicher. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu viel Wind- und Sonnenstrom habe und die normalen Verbraucher, die wir so an der Steckdose haben, sind jetzt alle schon bedient und werden betrieben. Und dann ist aber immer noch ganz viel Wind- und Sonnenstrom da. Wenn ich keine Abnahme dafür hätte, müsste ich das abregeln. Dann müsste ich die Wind- und Sonnenanlagen ausstellen, irgendwie vom Netz nehmen. Wenn ich an der Stelle aber zusätzliche Verbraucher anschalte, zum Beispiel solche, die mir synthetisches Gas produzieren, dann kann ich das Gas speichern und ich kann es dann abrufen, wenn ich es brauche, nämlich wenn gerade kein Wind weht und keine Sonne scheint. Ist das nachvollziehbar? Und das ist die Idee bei diesen synthetischen, strombasierten Produkten. Also ich habe ein strombetriebenes Gerät, das nennt sich Elektrolyse zum Beispiel. Das ist ein chemischer Vorgang. Die braucht Strom und damit kann ich Wasser aufspalten. Sehr umweltfreundliches Produkt, Wasser, kann daraus Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff, aus nichts anderem. Der Wasserstoff ist ein hochenergiereicher Energieträger, so nennt man das. Und mit dem kann ich viele schöne Sachen machen. Den kann ich auch wieder verbrennen, damit kann ich Autos fahren, damit kann ich Kraftwerke betreiben. Ich kann das ins Gasnetz zu einem gewissen Grad einspeisen. Das ist mein Speicher. Ich komme nachher noch mal ein bisschen drauf. Aber das sind die vielen verschiedenen Speicheroptionen. Die Batterien kennen Sie. Und sowas wie diese synthetischen Gase zum Beispiel werden eine ganz wichtige Rolle spielen. Und nicht zuletzt, wir werden auch Strom importieren. Wir sind ein dicht besiedeltes Land und wir haben jetzt schon eine ganze Menge an Windenergieanlagen beispielsweise. Das kommt logischerweise an Grenzen. Wir importieren heute aber knapp 90% aller fossilen Rohstoffe für alle Sektoren. Und wenn wir in Zukunft sowas wie eine Größenordnung, in den meisten Studien liegt so zwischen 5% und 20% an Stromimporten, dann heißt es, wir importieren deutlich weniger im Energiesektor, als das heute der Fall ist. Wir sind deutlich weniger abhängig. Und wie es dann letzten Endes aussieht, wird davon abhängen, also welche Größenordnung da dann nötig sein wird, wird davon abhängen, wie viel wir tatsächlich zusätzlich mit Strom machen werden und wie viel wir hier in Deutschland selber installieren können und wollen. So, also technisch scheint es irgendwie zu gehen, okay, aber das ist doch wahnsinnig teuer, heißt es dann immer. Energiewende ist doch so teuer und die Kohle ist doch billig. Gucken wir auch da mal ein bisschen drauf. Die ökonomischen Aspekte sind natürlich enorm wichtig. Zunächst mal, wenn ich heute ein Kraftwerk baue, ein Windkraftwerk, ein Solarkraftwerk oder ein Gaskraftwerk oder ein Kohlekraftwerk, die vier habe ich jetzt hier mal aufgeführt, dann habe ich folgende Kosten, die ich da vergleichen kann. Ein neu zu bauendes Photovoltaik, also Sonnenstromkraftwerk, liegt in der Größenordnung von 4 bis 5 Cent pro Kilowattstunde. Eine Windenergieanlage in so einem Windpark kostet mich 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Wenn Sie jetzt ein neues Braunkohlekraftwerk bauen wollten, bei wohlgemerkt heutigen CO2-Preisen, CO2 wird schon ein bisschen bepreist, der Preis ist in den letzten Monaten auch angestiegen, der war jetzt jahrelang total im Keller, ein bisschen ist er jetzt angestiegen, trotzdem die Größenordnung sind so 5 bis 8 Cent. Damit liegen Sie schon über den Korridor, den Wind- und Solaranlagen haben. Das heißt, die sind teurer, wenn Sie das neu bauen wollten. Billiger sind die abgeschriebenen alten Kraftwerke, das ist so. Die abgeschriebenen alten Kraftwerke, die im Moment laufen, die sind günstiger. Aber wenn Sie das neu bauen wollten, hätten Sie diesen Preis-Range sozusagen. GOD steht für Gas- und Dampfkraftwerke, das ist so ein neu zu bauendes Gaskraftwerk. Auch das ist teurer, sogar noch mal ein Stück deutlich teurer, weil Gas teurer ist. Das heißt also, die günstigste Kilowattstunde, die Sie jetzt neu zubauen wollten, sind Wind und Sonne, und zwar heute schon. Also da gilt das Argument teuer nicht. Das Zweite, sprechen unsere Energiepreise eigentlich die Wahrheit? In dem Sinne, dass sie auch zum Beispiel Umweltkosten mit beinhalten, Klimafolgen mit beinhalten, Gesundheitsschäden mit beinhalten, Risiken, die damit verbunden sind, und auch sowas wie Haftungsfragen, das kennen Sie von der Atomenergie. Wenn da ein Super-GAU passiert, das haben wir jetzt in Japan schön beobachten können, da ist was Schlimmes passiert, das hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Das Unternehmen kann das natürlich nicht tragen. Wer springt dafür ein? Wir, netterweise. Also der Staat muss das zahlen. Die vielen Milliarden, die da aufzuwenden waren, sind nur zu einem Bruchteil von dem verursachenden Unternehmen getragen worden. Das wäre in Deutschland genauso. Wenn Sie so ein Produkt auf den Markt bringen, müssten Sie eigentlich Ihre Tätigkeit versichern. Sie finden aber keinen Versicherer, der so blöd ist, so eine Versicherung mit Ihnen abzuschließen. Also bleibt es auch hier auf uns sitzen sozusagen. Das heißt, die Haftungsrisiken sind auch so ein Thema. All das ist also nicht im Strompreis drin. Wenn man das da reinpacken würde, wären Erneuerbare noch viel günstiger. Und über Fossile würde schon keiner mehr reden und über Atomenergie schon gar nicht. Das heißt, da stecken Subventionen drin, die aber nicht transparent sind. Worüber wir im Regelfall aber reden, ist das abgeschriebene Braunkohlekraftwerk im Vergleich zu neu zu bauenden erneuerbaren Kraftwerken. Das ist häufig die Diskussion, die dann geführt wird. Aber selbst das ist eigentlich ein Bild, was man durchaus mit dem Blick in die Zukunft ganz gut gebrauchen kann, weil wenn ich in Zukunft die fossilen Kraftwerke eigentlich nur noch dann brauche, wenn Wind und Sonne mal nicht scheinen, Sonne nicht scheint und Wind nicht weht, also wenn wir da so eine Flaute haben, man spricht auch dann von der Dunkelflaute, ne, nachts, und wenn der Wind nicht scheint, dann brauche ich Alternativen. Ich hätte an Erneuerbaren auf jeden Fall Biogaskraftwerke oder Biomassekraftwerke, ich habe die Wasserkraft, vielleicht habe ich auch irgendwann mal tiefengeothermische Kraftwerke, ich habe Speicher, ich habe also einiges auf der Liste, aber das reicht wahrscheinlich nicht. Ich brauche konventionelle Kraftwerke, die ich dann vielleicht mit grünem Gas betreiben kann, das, was ich vorhin beschrieben habe. Die brauche ich aber eben nur in diesen Stunden, und die Projektionen für die Zukunft zeigen uns, dass das recht wenige Stunden sind. Die fahren eben dann nicht mehr Grundlast, sondern nur, wenn sie gebraucht werden. Damit kann ich das absichern. Und irgendwann wird dieser Kraftwerkspark, den ich brauche, um gesicherte Leistung bereitzustellen, auch abgeschrieben sein. Wir werden überwiegend das Ganze ja nicht mit ständig neu zu bauenden Kraftwerken, sondern mit auch abgeschriebenen Kraftwerken machen. Das wird also vergleichsweise günstig sein. Wir brauchen, das habe ich erwähnt, Speicher, wir brauchen auch Netzausbau. Das sind sozusagen die Kostenpositionen, die neu dazukommen, die uns im System was kosten. Netzausbau kostet und Speicher kostet. Auf der anderen Seite sind wir, das haben wir jetzt gesehen, wenn wir neue erneuerbare Anlagen zubauen, nicht teurer. Also wir an der einen Seite sind wir billiger im Vergleich zum fossilen System, an der anderen Seite brauchen wir ein bisschen mehr Geld, um was zusätzlich dazu zu bauen. In Summe sagen mittlerweile ziemlich viele Studien, die Strompreise werden sich durch diese gesamten Veränderungen, aber insbesondere auch durch den Kohleausstieg, nicht signifikant verändern. Das hängt dann davon ab, wie sich zum Beispiel die Strompreise generell, wie sich CO2-Preise, wie sich Rohstoffpreise entwickeln. Das ist der Blick in die Gaskugel. Aber all die Faktoren, die ich jetzt aufgeführt habe, führen eher dazu, dass sich das so ungefähr die Waage hält. Also von einer Kostenexplosion muss auf jeden Fall keiner Sorge haben. So, jetzt schauen wir mal zur Politik. Kohlepolitik in Deutschland, jetzt mal Fokus hier erstmal einführend auf das, wo wir herkommen. Was war eigentlich bisher Kohlepolitik? Das beginnt schon im Grunde bei der Gründung der Europäischen Union. Die hieß davor, wenn Sie sich noch erinnern, waren wir die Europäischen Gemeinschaften. Und diese Gemeinschaftsebene hatte meistens einen Wirtschaftsbezug. Da war noch nicht von politischer Union die Rede, sondern es ging um handfeste Wirtschaftspolitik. Und der erste Gründungsimpuls für so eine europäische Gemeinschaft der Nachkriegszeit, nämlich im Jahre 1951, war, dass man die Kohlepolitik und die Stahlpolitik harmonisieren wollte, dass man da zusammenarbeiten wollte, dass die nicht im globalen Wettbewerb vor die Hunde geht sozusagen. Also ein Grundpfeiler der europäischen Gemeinschaft war damals schon Kohlepolitik. In Deutschland hatte man dann nach dem Krieg ziemlich schnell die Situation, naja, wenn wir jetzt Kohle nutzen und in einem globalen Markt sind, dann sind wir leider nicht wettbewerbsfähig. Das war schon in den 50er, 60er Jahren glasklar. Das heißt, man hat ab dann angefangen, die Kohle zu stützen, damit sie in Deutschland vor dem Hintergrund Versorgungssicherheit weiterhin geborgen werden konnte aus den Zechen. Das war aber eben nicht wirtschaftlich. Deswegen hat man da ziemlich viele Milliarden reingepumpt. Die Schätzungen, wie viele das sind, es sind nur Schätzungen. Man weiß das nicht genau. Da gab es keinen genauen Zähler, weil dazu gehören natürlich auch Strukturmaßnahmen. Dazu gehören Maßnahmen von verschiedensten Ebenen, von Bundesebene, von EU-Ebene, von kommunaler Ebene. Das hat keiner so richtig mitgerechnet. Wissenschaftliche Schätzungen sagen, dass wir, seitdem wir damit angefangen haben, das zu stützen, 200 bis 300 Milliarden da investiert haben. Nur um die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Da sind wieder, wie gesagt, keine Umwelt- oder ähnliche Schäden mit dabei, die davon ausgehen. Also nur um die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, 200 bis 300 Milliarden. Die Steinkohlezeit ist jetzt seit Dezember letzten Jahres beendet. Da ist die letzte Zeche offiziell zugemacht worden. Also wir haben eine lange Tradition einer Kohleförderpolitik. Das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Jetzt geht es natürlich in der Debatte um Kohleausstieg vorrangig um die Braunkohle. Die ist die ist nicht so tief unter der Erde, deswegen ist sie leichter zu bergen und deswegen ist sie auch im Vergleich etwas günstiger als die Steinkohle. Und sie ist natürlich ganz lokal auf wenige Regionen beschränkt. Wir haben 4 Braunkohleregionen in Deutschland. Die sind natürlich sehr eng mit dieser Industrie verbunden. Und von daher gibt es da auch ziemlich viel Streit um diese Frage, wie lange sollen wir das eigentlich noch nutzen. Also es ist hoch umstritten. Und die Kernargumente in diesem Streit, ganz verkürzt, sind einerseits das Thema Sozialverträglichkeit, was eine besondere Brisanz in diesen Regionen hat, weil das sind alles keine strukturstarken, sondern eben strukturschwache Regionen. Und das ist so eine der wenigen Industriezweige, die es dort halt noch gibt. Also muss man dieses Thema der Sozialverträglichkeit adressieren. Und dann werden dort natürlich gerne auch noch andere Punkte mit hervorgehoben. Die haben wir eben schon so ein bisschen behandelt, das Thema Versorgungssicherheit und Preisstabilität. Aus meiner Sicht, der zentrale Punkt ist der erstgenannte, die Sozialverträglichkeit. Wenn ich dafür keine Antwort finde, dann wird es, auch wenn die Kohlekommission irgendwas beschließt, schwierig werden. Ich habe es jetzt eingangs schon erwähnt, der Lösungsansatz der Bundesregierung ist, sie hat keinen. weil es so strittig ist und weil im Moment sowieso nicht die politische Zeit der Entscheidung ist, sondern eher abwarten, da setzt man dann eben Kommissionen ein. Über die Kommission habe ich schon geredet. Die heißt gar nicht Kohlekommission. Die wird zwar von allen liebevoll KOKO genannt. Kohlekommission ist das Kurzwort. Aber weil man das Thema Kohle irgendwie da raushaben wollte, weil das auch zu konfliktbehaftet ist, hat man die dann genannt Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Heißt aber eben, wie gesagt, in der Abkürzung doch eigentlich unter Insidern immer nur KOKO. So, was diese Kohlekommission eben tatsächlich sehr wenig gemacht hat, ist über Energiewendeperspektiven reden. Wobei diese Energiewendeperspektiven sich eigentlich aufdrängen, wenn man daran denkt. Und deswegen mal mit zwei Thesen begonnen zu diesem Thema, die für uns auch damals handlungsleitend waren, als wir die Studie, von der ich gleich berichten werde, angefangen haben. Erstmal, die Energiewende an sich ist gar keine Bedrohung für die Kohlereviere. So wird das halt immer hingestellt, ja? Die wollen, dass wir die Kohlekraftwerke abschalten, aber wenn ich das energiewendemäßig durchdekliniere, dann kann das, was man in den vielen Bereichen der Energiewende machen kann, ein wichtiger Schlüssel zur Lösung sein. Unter anderem, weil wir dort natürlich ganz viele Kompetenzen haben. Wir haben Unternehmen in diesem Bereich, Zulieferer, Dienstleister und Infrastrukturen, Netze. Wenn ich da Kohlekraftwerke rausnehme, könnte ich da zum Beispiel ganz viel Erneuerbare reinnehmen und ich brauche keine neuen Netze bauen. Und Netze bauen ist hierzulande ein Riesenproblem, was das Ganze auch enorm verzögert. Wenn ich das also bevorzugt dahin setze, wo ohnehin schon die Netze da sind, wäre das durchaus vorteilhaft. Die zweite These: Es wird natürlich wahnsinnig gerungen und sehr lautstark und sehr emotional, aber wenn man sich ehrlich macht, ist der größte Teil des Strukturwandels in diesen Revieren eigentlich schon passiert. Die Energiewende und Klimaschutz bieten im Vergleich zu dem, was da jetzt schon alles weggebrochen ist, vorher schon, also in den letzten Jahren, bieten sie eine ganze Menge Perspektiven, auf die ich gleich eingehen werde. Aber um da mal einen Eindruck davon zu bekommen, ein paar Zahlen. Erstmal, wie viele Menschen sind, ich finde diese beiden Zahlen, die beiden 80.000er Zahlen im Vergleich ganz, ganz interessant. Einerseits sind 80.000 Menschen von Umsiedlung betroffen gewesen. Braunkohle wird ja über Tage gefördert. Da standen ursprünglich mal Dörfer drauf, da haben Menschen gewohnt, die mussten umgesiedelt werden. Das sind nicht ein paar hundert, sondern es mussten in der Zeit, in dem Fall sind das jetzt die Zahlen für das Lausitzer Revier und das Mitteldeutsche Revier. Also nur diese beiden, da ist der Westen nicht mit dabei, das sind die beiden Ostreviere. 80.000 Menschen wurden umgesiedelt. Lustigerweise genau oder interessanterweise genau die gleiche Größenordnung hat alleine in der Lausitz, in der Braunkohleindustrie gearbeitet im Jahr 1989 vor der Wende. Das heißt, da haben wahnsinnig viele Menschen gearbeitet und nach der Wende hat man ja einige nicht so effiziente Bereiche dann verschlankt. Die Anzahl der Kraftwerke ist gar nicht so stark gesunken. Aber man hat einfach deutlich an Beschäftigung eingespart, hat das so ein bisschen dem Westniveau angepasst und heute machen eine ähnliche Arbeit nur noch ein Zehntel der Leute. Das heißt, heute sind ungefähr noch 8.000 dort beschäftigt. Die Projektionen des Landes Brandenburg selber und der Verantwortlichen in den Regionen sagen, dass ohne Kohleausstieg einfach nur so durch Rationalisierung, also dass das effizienter wird und dass auch das ein oder andere Kraftwerk rausgeht, aber nicht im Sinne des Kohleausstiegs, so wie er jetzt diskutiert wird, da wird sich die Anzahl der Beschäftigten nochmal auf 3.000 bis 4.000 reduzieren. Das sind die direkt in der Braunkohleindustrie Beschäftigte. Da hängen natürlich noch weitere Arbeitsplätze dran bei Zulieferern, ungefähr nochmal eine ähnliche Größenordnung. Aber das sind so die Größenordnungen, um die wir reden. Und daran kann man erkennen, der eigentliche Strukturwandel hat dort schon stattgefunden. Und insofern wäre es jetzt höchste Zeit, dort mit Perspektiven reinzugehen. So, Hintergrund, ich habe die Studie erwähnt. Wir haben eine Studie gemacht für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, also für das Ressort von Herrn Altmaier, der wiederum den Hut auf hat, auch bei dieser Kohlekommission oder bei der Einrichtung dieser Kohlekommission. Und der hatte 4 Studien insgesamt beauftragt, die die Kohlekommission inhaltlich unterstützen sollten und da Impulse geben sollten. Und unsere Studie war diejenige, die sich mit erneuerbaren Energienvorhaben in den Tagebauregionen beschäftigt hat. Und wir sollten ursprünglich auch in der Kohlekommission unsere Zwischenergebnisse und Ergebnisse präsentieren und das mit den Kommissionsmitgliedern diskutieren. Ich werde Ihnen gleich mal berichten, wie weit wir da gekommen sind. Erstmal noch zu zentralen Fragen dieser Studie. Wir haben uns angeschaut, welche erneuerbaren Potenziale, und zwar zusätzlich zu dem, was da heute schon errichtet ist, in den Tagebauregionen vorhanden sind, was es da gibt. Wir haben uns auf die von mir vorhin dargestellten günstigsten und in Zukunft am bedeutendsten, die bedeutendsten Technologien konzentriert. Das ist die Windenergie, das ist die Photovoltaik. Ich werde gleich noch erklären, was man unter einem Wind-Photovoltaik-Hybrid versteht. Ist eigentlich ganz einfach. Und das, was ich vorhin beschrieben habe, diese synthetischen Gase, synthetische Produkte, die man aus Überschussstrom mit Elektrolyse machen kann, die nennt man Power-to-irgendwas, Power-to-X. Das kann Power-to-Gas sein oder Power-to-Heat sein, das sind leider die englischen Begriffe, Strom zu irgendwas übersetzt. Ja, also wenn ich Überschussstrom, grünen Überschussstrom habe, der ansonsten abgeregelt würde, kann ich den technologisch verwenden und veredeln in x verschiedenen Anwendungen. Deswegen dieser Begriff. Ich werde es gleich noch erläutern, was dahinter steckt. So, dann haben wir die Frage behandelt, wie können diese Potenziale erschlossen werden? Weil die kommen nicht von alleine, da braucht es eine ganze Menge Voraussetzungen, die haben wir uns angeschaut. Und in Verbindung damit wiederum die Frage, wie kann da regional vor Ort Wertschöpfung und Beschäftigung entstehen? Weil auch das passiert nicht von alleine. Ganz banal, wenn Sie ein Windkraftwerk sehen, dann heißt das noch lange nicht, dass die Leute, die dort wohnen, irgendwas davon haben. Das kann sein, muss aber nicht. Schönes Beispiel ist, die meisten Windparks in Schleswig-Holstein, in Nordfriesland, das ist ein wunderbarer Landkreis, da sind über 90% der Windparks sogenannte Bürgerenergie-Windparks. Da haben die Leute was vor Ort davon, auch nicht alle. An einigen sind auch Kommunen beteiligt, sodass dann das Geld, Gewinne anteilig den Kommunen zukommen, die Pachten auch. Da haben viele Leute viel davon, dass diese Dinger da rumstehen. In Ostdeutschland, um uns herum, in Brandenburg ganz besonders, ist es genau andersrum. Da stehen über 90% sogenannte Fremdinvestorenprojekte. Das heißt, die Anlagen, die dort stehen, die gehören irgendjemandem, aber nicht denjenigen, die dort wohnen. Und da hat auch keiner dran mitgewirkt aus der Region. Das heißt, da bleibt nichts davon hängen. Die müssen sich die Dinger einfach angucken und es ist logisch, dass die nicht sonderlich erfreut darüber sind. Das ist der falsche Ansatz. Und genau darüber haben wir uns hier Gedanken gemacht. Die Studie lief ungefähr ein Jahr bis Mitte letzten Jahres und dann sollten wir eigentlich in die Kohlekommission. Das heißt, wir waren pünktlich fertig, als die losgelegt haben. Es wurde aber dann, als die Verantwortlichen so die Zwischenergebnisse und Ergebnisse dann gesehen haben, entschieden, dass wir da doch nicht rein sollen. Ein ganz entscheidender Grund war, wir haben Perspektiven durch einen Wechsel in Richtung Erneuerbare aufgezeigt. Und wenn Sie das glaubhaft machen wollen, dann müssen Sie das natürlich mal für ein konkretes Jahr durchrechnen. Haben wir gemacht, wir haben das für 2030 durchgerechnet. Da haben die natürlich gesagt, oh, da steht ja ein Jahr drin. Das können wir in der Kohlekommission so nicht behandeln. Weil das Jahr möchten wir ja noch ganz weit nach hinten rausschieben. Und die haben es jetzt wahrscheinlich immer noch nicht final ausgehandelt, wann denn der Kohleausstieg, bis wann der sozusagen vollendet sein soll. Wenn wir also da mit einem Gutachten reingeht, was Perspektiven aufzeigt und ein konkretes Jahr benennt, das war für die schon zu kompliziert. An der Stelle sind die schon ausgestiegen, ohne sich anzuhören, was da eigentlich dahinter steckt. Wir haben daraufhin das Gutachten am Ende nochmal geändert und haben gesagt, das Jahr ist eigentlich egal, blendet das aus. Der Ansatz, den wir hier zeigen, der ist völlig synchronisierbar mit jedem Ausstiegsszenario, was ihr euch dahin bastelt oder aushandelt. Ob das jetzt 25, 35 oder 45 bedeutet, dass ihr raus wollt. Man kann das modular so hochbauen und dann hochziehen, wie ihr das jetzt ausverhandelt. Aber da war das Kind sozusagen schon im Brunnen. Wir mussten dann warten, bis die ihren Zwischenbericht fertig hatten. Aber da hat sich dann wenigstens das Wirtschaftsministerium dann getraut, den Bericht zu veröffentlichen. Und insofern ist der Bericht jetzt draußen, den können Sie sich auch anschauen. Link ist hinten in der Präsentation mit drin, die Sie hoffentlich auch dann irgendwo finden können hier. Und es ist auch einiges davon in das Gutachten der KOKO eingeflossen. Also da wird sich einiges wiederfinden. So, das habe ich erzählt, Veröffentlichung auch. Wir haben die vier, Sie sehen hier Deutschlandkarte und diese roten Flecken, das sind die Braunkohlegebiete. die wir uns genauer angeschaut haben. Und wir haben eine ganz besonders vertieft und daran so die grundsätzlichen Zusammenhänge mal aufgezeigt. Das ist die, die auch am brisantesten ist, weil das ist die strukturschwächste. Das ist die, die am meisten von der Braunkohle abhängig ist. Und im Vergleich dazu ist das Rheinische Revier da auf der Seite im Westen schon vergleichsweise gut aufgestellt. Deswegen werden Sie nächste Woche, wenn der Beschluss der Kohlekommission rauskommt und da auch die ersten Kraftwerksabschaltungen mit drinstehen, die werden alle da drüben sein, weil man dem Rheinischen Revier zutraut, das kriegen die schon hin. Und die Lausitz wird noch mehr Zeit kriegen. Aber wir haben genau deshalb, weil das eben die Problemregion ist, da genauer drauf geschaut. So, jetzt zu diesem Begriff. Was ist ein Wind? PV ist die Abkürzung für Photovoltaik. Was ist so ein Hybrid? Ist eigentlich nichts anderes, als dass man das, was normalerweise getrennt ist, nämlich da steht ein Windpark und irgendwo ganz woanders steht eine Photovoltaikanlage. Hier geht es um die großen Anlagen, ne? Die sind getrennt und dann muss auch getrennt ein Netzanschluss gebaut werden und, und. Wenn wir hier große Netzkapazitäten hier, also dort in der Lausitz zum Beispiel, große Netzkapazitäten haben, aber wie immer und überall einfach knappe Flächen, dann sollte man die Anlagen zusammen errichten. Ein Beispiel, das ist jetzt so ein modellhaftes Beispiel, bisschen unscharf, aber Sie können die Logik erkennen. Das gibt es in der Form, das gibt es auch teilweise mit aufgeständerten Photovoltaikanlagen, wo Sie unten drunter noch was wachsen lassen können. Diese Art und Weise gibt es auch im internationalen Raum schon, also solche Hybridkraftwerke werden international schon errichtet, in China, in Indien, in Australien. Sie können also hier, wenn Sie sowas errichten, heutzutage in so einem größeren Maßstab, also in einem Gigawatt-Maßstab, schon zu konkurrenzfähigen Kosten errichten. Also die Preise haben Sie vorhin gesehen, die sind ja sowieso schon recht günstig. Wenn Sie das nochmal in einem richtig großen Maßstab aufziehen, haben Sie natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, Kosten einzusparen. Und wenn Sie die Stromkosten, die ich vorhin gezeigt habe, sich nochmal jetzt vor dem Hintergrund auch zum Beispiel den Anforderungen, die eine deutsche Industrie hat, bedenken. Die deutsche Industrie möchte ja langfristig berechenbare Preise haben und auch möglichst günstig. Und die Antwort ist, die wird sie nur mit erneuerbaren Energien bekommen. Fossile Energien werden Ihnen diese günstigen Preise nicht liefern können, außer Sie kriegen eine ganze Menge Ausnahmen und Subventionen wieder. Wenn nicht, dann ist berechenbar eigentlich nur Wind und Sonne in der Lage, günstige Strompreise zu liefern. Insofern ist ein solches Konzept auch interessant für die Industrie. Wir haben eine effiziente Nutzung von Flächen und Netzinfrastrukturen, das ist die Logik dabei. Interessant ist dabei auch, dass wenn Sie sich ein Windprofil übers Jahr angucken, das schwankt natürlich immer, ne? Der Wind ist mal da und mal nicht. Übers Jahr gesehen ist es so, dass wir im Winter viel mehr Wind haben und im Sommer vergleichsweise wenig. Also die Kurve geht so runter im Sommer ein bisschen, im Winter dann wieder hoch. Also im Herbst geht es hoch, Herbststürme und Frühjahrsstürme haben wir dazwischen, im Sommer ist es weniger. Die Solarkurve ist übers Jahr gesehen genau umgekehrt. Da haben wir natürlich im Winter wenig und im Sommer viel. Wenn Sie die zusammennehmen, haben Sie übers Jahr gesehen eine ziemlich gute Auslastung. Das ist dann auch eine gute Auslastung für diese Infrastruktur, also für die Netze. Also eine ziemlich stabile Jahresstromerzeugung. Was natürlich klar ist, so ein Typ von Anlage im größeren Stil, im Gigawatt-Stil, das ist groß und dafür brauchen Sie auch erstmal Akzeptanz. Die Idee, die wir jetzt hier eingebracht haben, ist, dass man sowas auf den Tagebauflächen errichtet. Flächen, die vorher Mondlandschaften waren, die heute noch Mondlandschaften sind, die über Jahrzehnte etablierte Energielandschaften waren. Dass man die quasi wieder zu Energielandschaften macht. Auf ausgewählten Flächen, die dafür in Frage kommen und geeignet sind. Dann haben Sie eine räumliche Konzentration, was ja umgekehrt auch natürlich in diesem Raum ist es eine Belastung, logischerweise. Aber andere Räume können damit entlastet werden. Ja, durch räumliche Konzentration können Sie in der breiten Fläche auch für eine Entlastung sorgen. Das ist die Idee dabei. Nochmal zu dem zweiten Begriff, ganz kurz. Das habe ich vorhin ja schon mal in den Grundzügen erläutert. Die Power-to-X-Technologien, die sind Ihnen jetzt vielleicht geläufig. Also wir haben diese fluktuierend, heißt das Fachwort, die schwankenden Strommengen von Sonne und Wind, die uns zeitweise große Stromüberschüsse bescheren. Und dafür brauchen wir flexible Verbraucher, die das abnehmen. Das sind die Strom-zu-X-Wandlungstechnologien. Ich gehe gleich mal runter, dann sehen Sie die verschiedenen Anwendungen hier. Wir haben also zum Beispiel Strom-zu-Wärme-Umwandlung. Das ist nichts anderes als sowas wie ein Tauchsieder, den Sie zu Hause haben, der Wasserkocher. Das Prinzip Wasserkocher. Das wird tatsächlich auch im großen Stile benutzt, um mit überschüssigem Windstrom Wärme zu erzeugen. Gibt es schöne Anlagen, auch wieder in Schleswig-Holstein zum Beispiel, gibt es einige Stadtwerke, die mit so großen Elektrokesseln nach dem Tauchsiederprinzip Wärme erzeugen. Die modernere Variante davon ist eine Wärmepumpe. Wenn der Begriff nicht allen was sagt, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, damit kann man niedrige Wärmedifferenzen aus der Erde oder aus der Luft holen. Man kann das aber eben auch mit dem Strom dann betreiben, der von Windenergieanlagen oder von Sonnenenergieanlagen kommt. Das wird wahrscheinlich die Technologie der Zukunft sein, weil die noch ein bisschen effizienter ist. Das kann ich für ein Haus nutzen oder eben für meine Fernwärme. Und das Zweite habe ich vorhin erklärt, dieses Prinzip Power to Gas, wo wir Wasserstoff draus machen können. Interessant wird es, wenn ich CO2 dazu bringe. Also wenn ich nebendran zum Beispiel ein Kraftwerk habe, was Gas verbrennt, das kann auch ein Biogaskraftwerk sein, am Ende kommt da CO2 raus nach der Verbrennung. Wenn ich das CO2 wieder einsammle, dann kann ich mit dem Wasserstoff zusammen verschiedenste Kohlenwasserstoffe designen. Kohlenwasserstoffe sind der Grundbestandteil von Plastik. Das müssen wir in Zukunft auch ersetzen, weil wir kein fossiles Öl mehr benutzen werden. Das ist in vielen Chemieprodukten, in vielen pharmazeutischen Produkten drin und so weiter. Also insofern, Power to X bedeutet eben Power zu Wärme, zu Gas oder zu verschiedensten Produkten, wo wir dann fossile ersetzen werden. Ein paar Potenzialzahlen. Wir haben dann ermittelt, wie viel könnte man denn eigentlich auf so Tagebauflächen errichten. Ich blende das gleich mal auf. Insgesamt, die Details lasse ich mal weg. Das ist von Fachleuten, die so Windplanung und Projektierung machen, ermittelt worden. Und man sieht letzten Endes, es geht hier nur um so Größenordnungen. Das sind tatsächlich Gigawatt-Größenordnungen, die da rauskommen. Wir haben verschiedene Szenarien. Das ist auch nur eine Auswahl, die ich hier jetzt zeige. Sind wir durchgegangen, weil sie haben beispielsweise gewisse Sperrgebiete, gerade in der Lausitz, und da ist immer die Frage, gehen wir da auch rauf oder nicht. Sperrgebiete auf Tagebauflächen heißt, dass wir dort Rutschungen haben und dann werden die tatsächlich gesperrt von Amts wegen. Die Ingenieure sagen trotzdem, meine Güte, wir errichten Windkraftanlagen in der Nord- und Ostsee unter schwierigsten Bedingungen, was die Fundamentierung angeht. Das ist vergleichbar oder möglicherweise sogar noch einfacher, weil wir hier an Land uns befinden, in einem solchen Gebiet. Es gibt tatsächlich auch schon Windparks, die auf Tagebauflächen stehen. Also das heißt, es gibt auch schon Erfahrungen damit, mit ersten Windparks. Und insofern ist es realistisch, dass hier für so eine Hybridtechnologie und darüber hinaus noch vereinzelte weiter durchaus in nennenswerten Mengen Gigawatt-Kraftwerke möglich wären. Das heißt, das zentrale Ergebnis, jetzt mal unabhängig von den Zahlen, ist, ja, es gibt diese Potenziale für Großkraftwerke im Multi-Gigawatt-Maßstab. Das haben wir für die drei Reviere hier, das kleinste haben wir da weggelassen, aber für die drei großen Braunkohlereviere haben wir da so Abschätzungen vorgenommen und es kommen ziemlich große Zahlen dabei raus. Mal die Vergleichsgröße, um diese Zahlen so ein bisschen einzuordnen, hier das Lausitzer Revier zum Beispiel, wo man eventuell 5 Gigawatt Wind auf diesen Tagebauflächen errichten kann oder 9 Gigawatt zum Beispiel, wenn wir die Sperrgebiete auslassen von Photovoltaikanlagen. Zum Vergleich, wir haben im Moment 7 Gigawatt installierte Windenergieleistung in Brandenburg. Ja, also das heißt, all das, was bis heute komplett in Brandenburg errichtet ist, könnte man auf diesen Tagebauflächen nochmal errichten, um so ein Gigawatt-Kraftwerk aufzubauen. Was steckt da an diesen Power-to-X-Geschichten drin? Ich blende das auch gleich mal wieder auf. Also wir haben dann verglichen, was könnte man in der Lausitz aus solchen Kraftwerken an Strom rausholen. Auch da mal wieder die Vergleichsrelation. Die Strommenge ist hier in Terawattstunden angegeben. Das ist nochmal, Sie haben Kilowattstunden, kennen Sie, ne? Sie verbrauchen zu Hause die ein oder andere Kilowattstunde. Und dann gibt es Gigawattstunden und immer so weiter, irgendwann die Terawattstunden. Und das ist eine Größenordnung hier. Diese Größenordnung verbrauchen wir in Berlin. Das ist das, was man dort also quasi auf den Tagebauflächen mit Wind und Sonne erzeugen könnte. Wir verbrauchen hier in Berlin 14 Terawattstunden. Und was man damit machen kann, habe ich vorhin erläutert, das kann in die Fernwärme eingespeist werden, aber nur zu einem gewissen Grad. Es kann Wasserstoff produziert werden, was dann aber natürlich Abnehmer braucht. Diesen Wasserstoff kann man ins Erdgasnetz einspeisen oder man kann ihn in Industrie oder im öffentlichen Nahverkehr nutzen, indem man zum Beispiel Brennstoffzellenbusse damit fahren lässt. Oder die Industrie braucht selber auch ziemlich viel Wasserstoff. Wir haben uns angeschaut, was haben wir eigentlich jetzt nach heutigem Stand für Industrien dort vor Ort und könnten die mit diesen Nutzungen irgendwas anfangen. Und wir haben festgestellt, wir haben, das ist jetzt nur für die Lausitz, ne? Also das ist nur die Fallstudie Lausitz, wir haben in einem Radius, der dafür in Frage kommt, da haben wir so einen 200-Kilometer-Radius angelegt, ziemlich viel an Wasserstoffindustrie. Da gibt es zum Beispiel die Raffinerien in Leuna und Schwedt, die das nutzen können, die das heute schon nutzen, aber dann eben mit grünem Wasserstoff sozusagen arbeiten könnten. Wir haben eine Ammoniakherstellung, die sowas braucht. Wir können Einspeisungen ins Erdgasnetz ziemlich gut vornehmen und auch die Verwendung im ÖPNV ist ganz gut möglich. Und wir haben heute natürlich viele Fernwärmenetze, die durch Braunkohle gespeist werden, durch Braunkohlewärme, die wir dann ersetzen könnten oder anteilig dort diese Power-to-Heat reingeben könnten. Also das heißt, es gibt tatsächlich im signifikanten Ausmaß für so viel grünen Strom, der ja dort gar nicht von den Bürgern und der Wirtschaft komplett verbraucht werden könnte, der muss dann abtransportiert werden oder aber eben in solche Strom zu irgendwas Anwendungen überführt werden. Und dafür gibt es wirtschaftliche Potenziale. So, ich habe es erwähnt, da bleibt automatisch nicht unbedingt irgendwas hängen. Und über die Frage, was da so an regionalökonomischen Effekten rauskommt, gibt es ganz viele unterschiedliche Zahlen. Deswegen haben wir da ziemlich genau gerechnet, um das mal transparent zu machen. Ich überspringe das jetzt mal und komme gleich zu den Ergebnissen. Wenn Sie quasi alles in der Region machen würden, alles, was wir dort an Wind und Sonne, und es war jetzt nur Wind und Sonne, dieser PV-Hybrid und die verschiedenen PTX-Varianten, wenn das komplett mit Unternehmen in der Region durchgeführt würde, wenn die Investitionen aus der Region kämen, dann könnten Sie eine solch hohe Wertschöpfung erzielen. Das ist natürlich illusorisch. Sie haben dort nicht so viel kapitalkräftige Kommunen, nicht so viel kapitalkräftige Bürger und Sie haben auch nicht genügend Unternehmen, jedenfalls nicht aus dem Stegreif heraus, die dort mitmachen könnten. Insofern muss man da schon einigermaßen realistisch rangehen und wir haben für die verschiedenen Technologiebereiche von Photovoltaik-Dachanlagen über Windenergie, diesen Hybriden bis hin zu diesen Power-to-XY, also Gas und Heat haben wir hier betrachtet, entsprechende Annahmen getroffen. Sie haben gesehen, wir haben bei Power-to-Gas zum Beispiel geguckt, ist das schon eine Industrie? Ja, die könnte das also machen. Bei Wind haben wir einen Projektierer dort, aber wir haben viele andere Dienstleister nicht, also kommt da einiges von außen. Bei Dachanlagen spricht überhaupt nichts dagegen, dass das in Zukunft Handwerker aus der Lausitz machen. Heute finden Sie da noch nicht sonderlich viele. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Sie sich in diese Richtung weiterqualifizieren. Das heißt, Sie haben Bereiche, wo Sie ziemlich viel mit Unternehmen und Dienstleistern vor Ort machen können. Was logischerweise nicht stattfinden wird, ist, dass ein Windanlagenhersteller sich dort ansiedelt und nur Anlagen für die Region baut. Aus diesem Grund haben wir die Herstellung bei diesen Analysen komplett rausgelassen, weil das unredlich ist, sowas mit reinzunehmen. Das passiert auch oft, dass immer solche Produzenten dann immer da mit reingerechnet werden in die Studien, aber die richten sich nach dem globalen Markt und was wir bei der Solarindustrie gesehen haben, wenn die globalen Märkte oder die Rahmenbedingungen sich radikal ändern, dann sind die auch mal ganz schnell insolvent und weg. Also insofern, das Ganze ist ohne Herstellung, einfach nur durch die Handwerksunternehmen, die Architekten, die Planer, die Ingenieure, Dienstleister, die damit zu tun haben und Zulieferer, aber keine Produzenten. So, und hier stecken auch Annahmen drin, wie viel an Akteuren vor Ort daran an den Investitionen beteiligt sind, weil auch das schafft Wertschöpfung. Und um den Einfluss mal zu zeigen, was passiert, wenn man, muss ich jetzt den Kasten noch dazu holen, genau, wenn man die regionale Ansässigkeit von denen, die das Geld geben, also die Eigenkapitalgeber, das ist mit EK hier abgekürzt, und die Betreibergesellschaft, also wenn das Kraftwerk, das Hybridkraftwerk, entweder es wird von den Stadtwerken München betrieben oder eben von den Stadtwerken in der Lausitz oder der LEAG dort. Das macht einen Unterschied. Oder es wird eben von Bürgern finanziert, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage oder von dem berühmten Zahnarzt aus München wieder. München wird da immer sehr gerne genommen als Beispiel. Das hat Auswirkungen auf die Frage, wie viel da an Wertschöpfung hängen bleibt in der Region. Und Sie sehen, wenn ich die Eigenkapitalquote, die wir hier zu einem gewissen Prozentsatz angenommen haben, nicht zu dem vollen, nicht 100%, das wäre sozusagen 100% bleibt in der Region, das ist der Anteil, den wir runtergebrochen haben. Wenn Sie das auf Null schrauben, dann geht das hier nochmal um 26% runter. Und wenn Sie Betreibergesellschaft auch aus der Region rausnehmen, dann haben Sie nochmal deutlich weniger. Das heißt also, wir sind da schon einigermaßen konservativ und realistisch. Aber was man sieht, ist ganz wichtig, die Leute müssen an der Investition beteiligt werden. Und die Unternehmen, soweit es geht, müssen da mitmachen bei der Errichtung dieser Technologien. Da kommen auch ziemlich viele Steuern raus, die dann konkret bei den Kommunen hängen bleiben. Und es kommen Beschäftigungseffekte, wohlgemerkt ohne Industrieeffekte raus, von ungefähr 1.000 Vollzeitäquivalenten, nur für Wind und Solar und Power-to-X. So, jetzt sind wir schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten, und damit Sie auch vielleicht die ein oder andere Frage noch stellen können, gehe ich jetzt mal schnell durch ein paar Punkte durch. Ich habe eingangs gesagt, das passiert alles nicht von alleine. Das heißt, da müssen entsprechende Rahmenbedingungen her. Und eine ganz entscheidende ist, natürlich sind solche Flächen heute schon beplant, und wenn ich da in Zukunft Windenergieanlagen oder Solaranlagen darauf errichten möchte, muss das planerisch eingetütet werden. Das heißt, da muss ein ziemlich intensives Zusammenwirken von allen Planungsebenen erfolgen. Den Punkt EEG, der ist ganz spannend. Wir haben im Moment ein Ausschreibungsregime. Das heißt, man kann einen Windpark nur errichten, wenn man in einer Ausschreibung gewinnt. Damit kriegen Sie aber keine Anlagen gezielt in die Lausitz. Das heißt, die Rahmenbedingungen geben das im Moment nicht her. Man müsste Sonderausschreibungen für die Braunkohlereviere machen. Und die Bundesregierung denkt auch darüber nach. Wir haben dafür Vorschläge unterbreitet, wie man das machen kann. Man muss, das habe ich erwähnt, wenn man ökonomische Effekte in den Regionen erzielen will, die regionalen Unternehmen und Bürger und Kommunen intensiv einbeziehen. Und da gibt es natürlich gewisse Akteure, die eine besondere Wirkung entfalten, zum Beispiel Energiegenossenschaften oder auch Stadtwerke spielen eine wichtige Rolle, das Handwerk spielt eine Rolle und so weiter. Und man muss eben eine größtmögliche finanzielle Beteiligung von Bürgern, Unternehmen und Kommunen sicherstellen. So, jetzt haben wir nur auf Wind und Sonne geguckt und diese Power-to-X-Technologien. Die Energiewende ist aber ja natürlich viel breiter, und da steckt auch für die Braunkohleregion noch einiges drin. Im Wärmebereich ein schönes Beispiel ist die größte Solarthermieanlage Deutschlands, die in eine Fernwärmeanlage einspeist, steht wo? In der Lausitz. Weiß immer kein Mensch. Aber das sind noch Potenziale im Bereich Solarthermie, Wärmepumpen, Biomasse, die natürlich dazukommen. Im Bereich Energieeffizienz mit hoher regionalökonomischer Wertschöpfung geht die energetische Sanierung von Gebäuden einher. Auch da ist wieder lokales Handwerk, lokale Ingenieure, Planer sind damit verbunden. Das heißt, da passiert ziemlich viel, wenn Sie energetisch sanieren. Und Energieeffizienz in der Industrie hat auch noch ziemlich viele Potenziale. Die Mobilitätswende, also sowas wie öffentlichen Nahverkehr ausbauen, auch solche neueren Formen wie Carsharing und dann auch die Elektromobilität, auch das schafft Beschäftigung. Und die Hersteller und Zulieferer, die haben wir in unseren Berechnungen außen vor gelassen. Ein Beispiel auch wieder aus der Lausitz. Wir haben im Moment bei Herstellern, die im Bereich Solar, im Bereich Wind, im Bereich Speicher unterwegs sind, heute schon über 1.000 Beschäftigte. Und die haben natürlich auch Expansionsvorstellungen. Das heißt, wenn man das, was die sich so vornehmen, noch mit dazu nimmt, dann stecken da auch wieder einige tausend Beschäftigte drin. Und Sie haben es vielleicht mitbekommen, es wird ja auch überlegt, dass dort eine Speicherproduktion angesiedelt werden soll. Also man möchte dort industriell gerne was ansiedeln, aber das ist natürlich nicht so einfach. Das heißt, in Summe haben wir aus all diesen Bereichen durchaus einige tausend Arbeitsplätze, die in der Lausitz entstehen könnten. Und Sie haben vielleicht noch in Erinnerung, für 2030 sind eben in der Projektion Braunkohleindustrie noch 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze in den Projektionen drin gewesen. Das heißt, das ist durchaus eine Größenordnung, die da alleine durch Energiewende entstehen kann. Wir haben vorgeschlagen, dass man einen Energiewende- und Klimaschutzfonds einrichtet, der solche Maßnahmen ins Leben bringt. So, Fazit insofern, Energiewende und Klimaschutz bieten ein hohes Potenzial für Wertschöpfung und Beschäftigung in den Revieren. Wenn wir insbesondere Wind- und Solarkraftwerke auf die Tagebauflächen bringen, da wo sie eigentlich ganz gut hinpassen, dann haben wir so viel Strom und auch so viel überschüssigen Strom, den man, wenn man keine anderen Verbraucher hat, ja abregeln müsste. Insofern passen da hervorragend dann solche Power-to-X-Technologien und Speicher hin. Die Infrastrukturen, die Netze sind da, die Kompetenzen und Unternehmen sind in Teilen schon da, sodass es sich anbietet, diese Reviere zu Energiewende-Modellregionen zu entwickeln, so wie wir das nennen. Das Interessante ist, dass dabei auch die kleine und mittelständische Struktur überwiegend profitiert. Das heißt, wir haben auch mit dem Gutachten versucht, den Fokus davon wegzubringen, dass die alle auf den weißen Ritter warten. Der weiße Ritter, der Investor, der dort die große Batteriezellfabrik hinbaut oder der dort irgendeine andere Industrie aufbaut oder eine Großforschungseinrichtung, wo 500 Leute arbeiten, eine Behörde, wo 500 Leute arbeiten. Das mag alles kommen und das nehmen die Regionen, glaube ich, auch gerne mit. Und der Minister, der Verantwortliche, möchte auch am liebsten irgendwo ein rotes Band durchschneiden. Das lässt sich am leichtesten verkaufen, da gibt es das schönste Foto und alle sind glücklich. Das wird so nicht kommen. Und wenn einzelne solcher Elemente kommen, dann ist nicht sicher, gerade bei der Industrie, dass die dann in 5 Jahren noch da ist. Ein chinesischer Investor, warum sollte der sich gebunden fühlen, sein Leben lang in Brandenburg zu bleiben oder dauerhaft? Wenn Sie dort Energiewendeaktivitäten betreiben, dann sind das vergleichsweise mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit dauerhafte Investitionen. Das heißt, das bietet durchaus ein ziemliches Potenzial, aber nochmal, die Anlagen an sich stehen einfach erstmal nur da. Und um zu vermeiden, dass die Leute sich die Dinger angucken und sich darüber ärgern, weil sie nichts davon haben, muss man die Bürger, die Kommunen und die Unternehmen aus der Region mitnehmen. Die müssen daran partizipieren. Sowohl bei der Frage, wollen wir das oder wollen wir das nicht, und dann aber auch bei der Frage, können wir daran ökonomisch teilhaben und partizipieren. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel. Und das ist auch was generell gerade bundesweit diskutiert wird. Und deswegen wieder zurück zu diesem Begriff Modellregion. Wir sind der Überzeugung, dass man in diesen Regionen auch Instrumente entwickeln kann und muss, um das sicherzustellen. Und danach ist aber ein Rollout dieser Logik auf das gesamte Bundesgebiet erforderlich. So, ich hätte hier noch einen kleinen Exkurs, den lasse ich aber mal mit Blick auf die Zeit weg, damit Sie dann auch irgendwann wieder gehen können, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.